Guten Morgen miteinander, nochmal an der Stelle vor der Predigt. Meine Claudi ist heute nicht dabei, sie hat teilgenommen an einem Wochenendseminar in Bad Teinach. Ich freue mich schon, heute Nachmittag ist sie wieder zu Hause. Wenn ich heute eine Predigt zu dem Thema der geistliche Kampf halte, dann ist das nicht unbedingt leichte Kost und möglicherweise herausfordernd. Ich weiß noch gut, wie oft die Frage Claudien mir gestellt worden ist, würdet ihr es nochmal machen mit Sabine und Martin als Pflegekinder? Und unsere stereotype Antwort an vielen dieser Gespräche war, ich bin so froh, dass wir vorher nicht gewusst haben, was alles auf uns zukommt. Sonst hätten wir vielleicht nicht den Mut gehabt, uns darauf einzulassen. Vielleicht habt ihr diese Antwort von mir auch schon mal gehört. Ich bin froh, dass ich vorher nicht gewusst habe, auf was ich mich alles einlasse. Meine Berufung als Pastor war da schon anders. Als der Präses, in meiner Jugendzeit Präses des Mülheimer Verbandes war, zu mir kam und gesagt hat, Joachim, ich habe ein Auge auf dich geworfen. Ich glaube, dass Gott mit dir was vorhat in Richtung Gemeindedienst. Da hat er mir ganz offen gesagt, Joachim, wenn du dich darauf einlässt, dann werden Tage kommen, da würdest du lieber Steine klopfen. Er hat mir gesagt, was auf mich zukommt. Und wie ist das, wenn wir unser Leben mit Jesus starten? Ist das ein Ponyhof? Ist das frei von allen Sorgen und Nöten des Lebens? Ich weiß nicht, ob die Jünger damals auch geantwortet hätten, gut, dass wir vorher nicht wussten, was alles auf uns zukommt, aber dem hätte Jesus widersprochen. Ich habe euch gesagt, was auf euch zukommt. Wer mir nachfolgt, der nehme sein Kreuz auf sich täglich. Es wird einen Preis kosten, mir nachzufolgen. Und wir hier in Deutschland haben es ja so einfach. Der Stefan hat heute schon daran erinnert, dass wir frei zusammenkommen können als Christen, ist nicht selbstverständlich. In weiten Gebieten dieser Welt heute ist es eben nicht möglich, frei zusammenzukommen, ohne die Sorge zu haben, dass vielleicht doch jemand mich gesehen hat und mich vielleicht anschließend verhaftet oder Schlimmeres. Es ist nicht leicht und der geistliche Kampf, der für die entsteht, die Jesus ernsthaft nachfolgen, ist real. Und wir müssen wissen, auf was wir uns einlassen, damit wir nicht überrascht aufwachen und denken, wie konnte das nur geschehen. Ich erinnere mich gern an eine Predigt, die wir gehört haben hier im Mai. Ein Gastprediger war da, David Beile von Operation Mobilisation. Viele von euch waren in diesem Gottesdienst dabei, wie er erzählte, dass er in der Türkei Missionar von OM war und auf den Fußgängerzonen freimütig für Jesus gepredigt hat. Und er hat viel Widerstand erlebt, hat er erzählt. Aber er hat auch erlebt, wie Menschen zugehört haben und es Veränderungen gab. Aber es war natürlich riskant, in einem muslimischen Land sich so öffentlich zu Jesus zu bekennen. Und er musste mit Widerstand rechnen. Und der Widerstand wurde eines Tages so groß, dass sie ihn verhaftet haben, ins Untersuchungsgefängnis gesteckt haben, hat er uns ja alles hier erzählt. Und dann haben sie ihn anschließend des Landes verwiesen und er ist unerwünscht, jemals wieder einzureisen in die Türkei. Heute lebt er in Berlin mit seiner Familie. Stellt euch vor, in welchem Stadtteil? Da, wo es am meisten Türken gibt. Und da macht er das Gleiche wie dort in der Türkei. Er hat das Herz für diese Menschen, dass sie Jesus kennenlernen. Aber eines, was mir ganz besonders im Herzen geblieben ist, war die Aussage von ihm, ich habe die Nähe von Jesus nie stärker erlebt, als ich im Gefängnis in Untersuchungshaft war, vor der Abschiebung. Ich habe nirgendwo die Nähe von Jesus so stark erlebt. Und so ist es in der Apostelgeschichte. Wenn wir über den geistlichen Kampf etwas lernen wollen, ist die Bibel immer noch die erste Adresse. Und da entdecken wir ganz, ganz viel. Allein wenn wir die Apostelgeschichte durchlesen, springt es uns in die Augen. Ich habe das diese Woche getan und so vieles entdeckt, wo ein geistlicher Kampf war. Wer sich weiter dafür interessiert, was da so in der unsichtbaren Welt sich tut, ich habe einen Roman, das steht jetzt nicht in der Bibel so, aber ich weiß noch, als ich diesen Roman gekauft habe, auch auf einem Büchertisch von Operation Mobilisation, da habe ich ihn mal nach Hause gebracht. Mein Papa hat noch gelebt, da war ja auch Pastor in Stuttgart. Und ich habe ihn dann an einem Morgen über diesem Buch brüten sehen mit dem Kommentar: Der Mann hat Licht. Der Mann hat Licht. Was nichts anderes sagen sollte, Frank Peretti, der diesen Roman geschrieben hat, man darf natürlich nicht alles einfach eins zu eins nehmen, aber der hat etwas verstanden von dem geistlichen Kampf in der unsichtbaren Welt und wie man diesem Kampf begegnet, wie man ihn besteht, wie man überwindet. Und ich habe noch ein anderes Buch, das mich auch schon inspiriert hat bezüglich dieses geistlichen Kampfes. C.S. Lewis ist ein ganz bekannter Autor und seine Bücher werden heute noch gern gelesen. Da habe ich eins gefunden, schon vor Jahren, und irgendwie ist es verschwunden. Ich habe es mir extra diese Woche wieder gekauft. Dienstanweisung für einen Unterteufel hat er dieses Buch genannt. Ich werde später noch daraus zitieren. Der geistliche Kampf. Weil wir dieses Jahr ja immer wieder auch Akzente setzen wollten aus der Apostelgeschichte, möchte ich das auch heute Morgen in dieser Predigt tun. Der geistliche Kampf, wie er uns beim Apostel Paulus begegnet, als er seine Berufung bekommen hat, nach Europa zu gehen. Wir wissen, er wollte in Kleinasien bleiben und hat dort versucht, sich auf den Weg zu machen, um die Gemeinden, die schon entstanden waren, im Glauben zu ermutigen, sie weiter zu schulen und zu motivieren. Aber der Geist Gottes hatte ihm immer verwehrt, in eine bestimmte Richtung zu gehen. Und dann hatte er nachts diesen Traum, dieses Gesicht, wo jemand ihm ganz deutlich sagte: Komm herüber nach Europa und hilf uns. Er wusste, das ist jetzt der Weg, den Gott für mich hat, und hat sich mit seinem Team auf den Weg gemacht. Und die erste Stadt, die er erreicht hat, war Philippi. Und in Philippi hat er das getan, was er immer getan hat. Er ging zuerst durch die Stadt, hat sich orientiert. Gibt es hier eine Synagoge? Gibt es hier eine jüdische Gemeinde, der ich als erstes dieses Evangelium von Jesus bringe? Hat er aber nicht gefunden. Und er wusste, vielleicht beten die wenigen Gläubigen irgendwo beim Wasser. Er ging zum Fluss, fand Frauen vor, die dort gebetet haben, hat ihnen von Jesus erzählt. Und Gott tat der Lydia, eine Puppenhändlerin, das Herz auf. Die hat sich bekehrt und sie in ihr ganzes Haus ließen sich taufen. Da stand schon eine kleine Gemeinde und Paulus ging weiter in Philippi, ging auf den Marktplatz. Und da hat er eine sehr schräge Erfahrung gemacht. Habe ich so noch nicht erlebt. Aber die Erfahrung, die er da gemacht hat, war, dass ihm ständig eine Frau hinter ihm und seinem Team eine Frau hinterhergerannt ist. Und wie so ein Lautsprecher hat die ihn hinterhergerufen über den ganzen Platz: Diese Männer verkündigen die Rettung Gottes für euch. Eigentlich war das doch schön, oder? Genau das wollte doch Paulus predigen. Aber es war nicht motiviert aus dem Geist Gottes. Ganz im Gegenteil. In dieser Frau, die Paulus da hinterherrannte und solche Dinge rief, war ein anderer Geist. Und irgendwann hat Paulus die Schnauze voll gehabt. Ich sag's mal einfach so platt. Hat sich zu ihr umgedreht und hat diesem Geist in dieser Frau befohlen: Fahr aus im Namen von Jesus Christus. Und der musste gehorchen, fuhr aus. Und von diesem Zeitpunkt an war diese Frau, die als Wahrsagerin von ihren, sie war eine Sklavin, von ihren Herren gebraucht wurde, wertlos geworden. Paulus und Silas haben also ein Geschäft von einigen Leuten verdorben und die waren stinkesauer auf Paulus und sein Team, auf den Silas. Und was haben sie gemacht? In ihrer ganzen Wut haben sie Paulus und Silas schlecht gemacht im Ort, haben sie quasi angeklagt. Und ohne irgendeine gerichtliche Verhandlung, ohne irgendeinen Schuldspruch, wurden sie spontan geschlagen und ins Gefängnis gesteckt. In Hochsicherheitstrakt, extra mit Fußpflock. Und da merken wir etwas vom geistlichen Kampf, ne? Meine Güte, ich bin doch meiner Berufung gefolgt. Ich bin doch auf der Spur von Jesus. Ich tue doch genau das, was er will. Seinen großen Auftrag und seine Richtung war so klar, dass ich jetzt hier bin. Warum passiert das jetzt alles? Ich werde nicht mehr schlau vielleicht, ne? Zuerst diese Frau auf dem Marktplatz, so ganz offensichtlich etwas aus der unsichtbaren Welt manifestiert sich in dieser Frau und es wird beendet in der Autorität des Namens Jesus. Geistlicher Kampf, im Namen Jesu zu widerstehen. Und dann fallen die Menschen über ihn her. So eine Ungerechtigkeit. Was passiert hier mit mir? Mitten im Kampf. Und das Überraschende, was Paulus und Silas dort im Gefängnis tun und erleben, ist, wie sie damit umgehen. Es heißt um Mitternacht in diesem Text, in Apostelgeschichte Kapitel 16, um Mitternacht beteten sie und waren sozusagen hier im Lobpreisbereich, haben Lieder gesungen, in denen sie Gottes Herrlichkeit und Größe und Schönheit und Macht gepriesen haben. Und dann ist etwas Erstaunliches passiert. Alle Bibelleser wissen, worauf ich hinaus will. Es gab ein örtliches, lokales Erdbeben genau in diesem Haus, in diesem Gefängnis. Die Ketten fielen, die Pflöcke, in denen die Füße eingespannt waren, öffneten sich. Die Türen fielen aus ihren Angeln. Es war so gewaltig, was da an Befreiung plötzlich da war, dass der Gefängnisaufseher schon drauf und dran war, sich das Leben zu nehmen in der Furcht. Die sind jetzt alle abgehauen und ich bin verantwortlich dafür. Das überlebe ich nicht, dann nehme ich mir lieber gleich selber das Leben. Und Paulus sagt, halt, tu's nicht, alle sind noch da. Und dann kommt die große Frage, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Und die Antwort war, was hat Paulus geantwortet? Glaube an den Namen des Herrn Jesus Christus, du und dein ganzes Haus werdet gerettet werden. Wir merken hier etwas vom geistlichen Kampf pur. Paulus war sich dieses geistlichen Kampfes auf seinem ganzen Weg Jesus hinterher sowas von bewusst. Und er wusste, das, was ich durchmache, machen viele andere auch durch. Obwohl sie viel Widerstand erleben, auch sichtbaren Widerstand, folgen doch viele Jesus nach. Das hat er an vielen, vielen Orten erlebt, wo er gepredigt hat und Gemeinde ins Leben gerufen hat im Namen von Jesus. Aber er wusste, ich muss Gemeinde darauf vorbereiten. Ich muss Gemeinde dafür schulen. Ich muss ihnen Hilfestellung geben, damit, wenn diese geistliche Auseinandersetzung kommt, dass jeder bereit ist und in der Lage ist, damit umzugehen und zu überwinden und zu siegen. Paulus hat es in seinem eigenen Leben vorgelebt. Aber deshalb hat er das geschrieben, was Stefan uns am Anfang schon gelesen hat, diese Ausrüstung. Paulus saß, als er diesen Brief an die Epheser schrieb, gerade im Gefängnis, hatte einen Wachsoldaten vor Augen, der in voller Montur bei ihm Wache hielt. Er sah, wie die römischen Soldaten ausgerüstet waren, und das war für ihn immer ein Bild für das, was geistlich geschehen muss. Im Epheserbrief schreibt er deshalb den Gläubigen und damit auch uns heute Morgen, zum Schluss noch ein Wort an euch alle. Werdet stark, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Lasst euch mit seiner Macht und Stärke erfüllen. Greift zu den Waffen, die Gott für euch bereithält. Zieht seine Rüstung an. Dann könnt ihr alle heimtückischen Anschläge des Teufels abwehren. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen, die über diese gottlose Welt herrschen und im Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben. Darum nehmt all die Waffen, die Gott euch gibt. Nur gut gerüstet könnt ihr den Mächten des Bösen widerstehen, wenn es zum Kampf kommt. Nur so könnt ihr das Feld behaupten und den Sieg erringen. Es geht also um ganz wesentliche Dinge für dich und für mich. Und bevor ich weiter predige, möchte ich beten. Jesus, wenn es um so wichtige Dinge geht für unser alltägliches Leben, damit wir bestehen können, wenn diese Angriffe kommen, egal von welcher Seite auch immer, dann wollen wir das ernst nehmen und wollen uns von deinem Wort einfach lehren lassen, wollen uns zurüsten lassen, dass wir das in Anspruch nehmen, was du uns hier anbietest, wollen mit dir Überwinder sein. Danke, Herr, dass du unser Herz weit machst dafür und wir Erkenntnis darüber haben, was für unser Leben jetzt zählt. Amen. Kennt ihr noch das Lied? Sei ein lebendiger Fisch, schwimme doch gegen den Strom. Komm und wag es frisch, Freude und Sieg sind dein Lohn. Irgendwie noch bekannt? Ein ganz alter Schinken, ne? Aber da, wo wir uns aufmachen, für Jesus aktiv zu leben, in unserem Lebensalltag, da schwimmen wir gegen den Strom. Wer von euch ist schon mal irgendwo in einem Gewässer gegen den Strom geschwommen? Also, ich weiß noch, als Teenager waren wir mal in München, da ist die Isar, die ist saumäßig kalt, Entschuldigung, aber die ist so. Da frierst du ja alles ab. Und da sind wir rein und weil das so ein enger Kanal ist, hat die eine Wahnsinnsströmung. Null Chance fast. Irgendwie. Da hast du zu kämpfen. Wir kennen das von den Fischen, wenn wir sie im Wasser beobachten, die schwimmen gegen den Strom. Sehr viel bequemer hat man es, wenn man sich treiben lässt. Ne? Aber wo kommt man da hin, wenn man sich einfach treiben lässt? Und vielleicht ist das ein Bild, dass es einfach so ist, wenn wir heraustreten und sagen, Jesus, heute am Montag im Arbeitsplatz, heute am Montag in der Schule, heute am Montag in der Nachbarschaft, wo ich auch immer mich bewege, ich will bereit sein, ich will für dich leben. Da muss ich auch damit rechnen, dass es manchmal schwierig sein kann. Der geistliche Kampf ist eine Tatsache, das möchte ich einfach mal als erstes festhalten. Schon vor Anbeginn der Schöpfung entstand der erste geistliche Kampf. Letzten Sonntag, für alle, die da waren, nochmal die Erinnerung, ich habe über Engel als Gottes Geheimagenten gepredigt und habe auch in der Apostelgeschichte nachgewiesen, wie stark Engel im Leben von Menschen mitgewirkt haben und es auch heute noch tun. Und Engel sind von Gott geschaffen worden. Bevor diese Welt hier existiert hat, gab es diese Engelwelt schon. Und in dieser Engelwelt gab es schon einen Kampf. Also schon vor Anbeginn der Schöpfung entstand der erste geistliche Kampf, als Luzifer, als der Engel des Lichts, gegen Gott rebellierte, weil er wie Gott sein wollte. Kann man im Buch Jesaja nachlesen im Alten Testament. Und er wurde von Gott dann gestürzt und von seinem ursprünglichen Auftrag, der Engel des Lichts zu sein, verstoßen. Aber er darf sein Unwesen immer noch treiben und Menschen in Versuchung führen und es ihnen schwer machen. Sein Ziel ist die Zerstörung der Schöpfung Gottes. Vorne an, ganz besonders der Menschen. Im Schöpfungsbericht werden wir mit seiner Lügentaktik vertraut gemacht. Sollte Gott wirklich gesagt haben, das ist seine Taktik, Gott in Frage zu stellen. Und so mischt er Wahrheit und Lüge und zerstört die Beziehung zwischen Gott und Mensch. Später lesen wir im Buch Hiob, dass er sich sogar bei Gott das Recht eingeholt hat, einen Menschen auf die Probe zu stellen. Sein Ziel war es, bei Hiob, das Vertrauen Hiobs in Gott zu zerstören. Er treibt sein Unwesen und seine Namen geben Aufschluss über sein Wesen. Er ist der Durcheinanderwerfer, der Auseinanderbringer, der Ausplauderer, der Verleumder, der Beschuldiger, der Angreifer, der Widersacher, der Feind, der Ankläger. Aber es ist schrecklich. Es ist eine Tatsache. Und Jesus, der Sohn Gottes, der auf diese Erde kam, wurde auch gleich in den geistlichen Kampf verwickelt. Wir wissen schon, über seine Geburt war eine große Not. Es gab da einen König in Jerusalem, der ihn gefürchtet hat, schon als Baby, als Konkurrenten. Und so ließ er in einer Region viele, viele Babys töten, der Herodes. Jesus und seine Eltern mussten fliehen. Geistlicher Kampf schon ganz früh. Aber als Jesus seinen offiziellen Dienst begann, gleich nach der Taufe im Jordan, unmittelbar bevor er dann losgelegt hat, wurde er in die Wüste geführt und hatte eine 40-tägige Fastenzeit. Und da wurde er versucht. Wir lesen diesen Bericht in den Evangelien. Und immer wenn der Satan ihn zu etwas versucht hat, es zu tun und damit nicht mehr Gott allein anzubeten und die Ehre zu geben, sondern eben Satan am Ende. Wie hat Jesus diese geistliche Kampfführung gehandhabt? Was hat er getan? Er hat die Schrift genommen. Und da war er wunderbar zu Hause. Es steht geschrieben, hat er gesagt. Und dann hat er den Feind mit den eigenen Waffen geschlagen. Während des ganzen Dienstes von Jesus wurde er immer wieder konfrontiert mit den unsichtbaren Mächten und Satan und seine Dämonen. Auf seinen Befehl, auf den Befehl von Jesus hin in seiner Autorität, mussten die immer weichen. Und die schrecklichen Spuren, die sie hinterlassen hatten im Leben, auch Krankheiten, wurden von Jesus geheilt. Und dann war da der vermeintliche Sieg Satans über Jesus bei der Kreuzigung, wo er gedacht hat, jetzt habe ich es geschafft, jetzt habe ich den Sohn Gottes ausgeschaltet. Genau in dieser Kreuzigung erfährt Satan seine entscheidende Niederlage. Im Kolosserbrief Kapitel 2 schreibt Paulus, er, Gott im Himmel, hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und hat einen Triumph aus ihnen gemacht in Christus. Satan ist besiegt. Aber sein endgültiges Ende steht erst noch bevor. Es ist prophetisch angekündigt in der Offenbarung. Nun ja, wenn wir heute Morgen hören, der geistliche Kampf ist eine Tatsache, das gehört offensichtlich dazu. Und unser Herr Jesus Christus musste selbst durch viele solcher Kämpfe gehen. Wie ist das dann bei uns? Ich behaupte heute Morgen, jeder Nachfolger von Jesus wird in diesen geistlichen Kampf verwickelt. Es sei denn, du lässt dich treiben. Es sei denn, du nimmst es nicht so ernst. Es sei denn, du willst nur ein bisschen religiös sein und ein paar fromme Gefühle sonntags gestillt bekommen. Dann wird es in der Woche gemütlich bleiben. Es sei denn, du machst aus deiner Beziehung mit Jesus so ein Geheimnis, dass niemand in deiner Nachbarschaft, niemand am Arbeitsplatz erfährt, wem du in Wirklichkeit gehörst, dann wird es bequem. Aber jeder Nachfolger, der ernsthaft Jesus folgt, der wirklich bereit ist, in dieser Welt den Unterschied zu machen, im Königreich Gottes einer zu sein, der vorwärts geht, der nicht bleiben möchte, wie er ist, sondern wirklich Jesus dient von ganzem Herzen, der wird in diesen Kampf unweigerlich verwickelt. Es gibt da keine neutrale Zone. Wer Jesus ernsthaft nachfolgt, bekommt es mit diesem Feind zu tun. Petrus ist sich da ganz sicher. In seinem ersten Brief schreibt er in Kapitel 5, seid nüchtern und wacht, euer Widersacher der Teufel. Geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Hört sich ziemlich bedrohlich an, ne? Das Gute ist, er ist nur wie ein brüllender Löwe. Er ist nicht der Löwe. Unser Herr Jesus Christus ist der Löwe aus Juda. Und wenn der brüllt, dann nimmt dieser Feind Reis aus. Ich möchte eine kleine empirische Umfrage starten heute Morgen. Ob das bei dir vielleicht auch so ist wie bei mir? Wer hat in den letzten Tagen vielleicht mal mit Zweifeln zu tun gehabt im Glauben? Die meisten von euch sind richtig super. keine Zweifel. Also finde ich großartig. Aber vielleicht in diesem Jahr schon einmal, ja? Muss ja nicht letzte Woche gewesen sein. Wer hat in diesen Tagen schon mal mit Versuchung zu kämpfen gehabt? Versuchung ist ja etwas, was uns verleiten will, das Falsche zu tun, das Falsche zu sagen oder etwas zu unterlassen. In Versuchung zu kommen, ist noch nicht die Sünde selbst, aber ist schon gedanklich der Weg dazu. Also ich kann das von mir behaupten. Und wer von euch kämpft manches Mal mit Anfechtung? Das sind Situationen, die uns entmutigen wollen, die uns frustrieren und runterziehen wollen, wo die Hoffnung zu schwinden scheint. Anfechtung. Oh, liebe Leute. Meine Herren, ihr seid mitten im geistlichen Kampf. Paulus erklärt im Epheserbrief, aber auch mit seinem Leben, von dieser geistlichen Dimension, von Kämpfen, in die wir verwickelt werden, ob wir das nun wollen oder nicht. Es geschieht einfach. Und jetzt kommt es darauf an, was kann ich tun, mich richtig darauf einzustellen? Dafür ist diese Predigt jetzt wichtig heute. Was kann ich tun, was kannst du tun in deinem Alltag, damit du durchkommst, dass du erfolgreich kämpfst und am Ende siegst? Wer von uns will nicht siegen? Paulus sagt, werdet stark im Herrn. Werdet stark im Herrn. Das bedeutet mit anderen Worten, versuch's nicht in eigener Kraft. Versuch's nicht in eigener Kraft, du bist nicht stark genug. Werdet stark im Herrn, ist der Schlüssel. Du brauchst eine übernatürliche Kraft, um in diesen übernatürlichen Kämpfen bestehen zu können. Ja, wie werde ich denn stark im Herrn? Es war nicht letzte Woche, sondern vorletzte Woche, da hatten wir Teamtreffen vom Hörenden Gebet hier. Ich kam hier mit Schnupfen an und war innerlich von bestimmten Dingen beladen. Aber ich habe mir gedacht, ich möchte den Abend jetzt nicht verpassen. Und es hat mir gut getan, in einer Atmosphäre zu sein, wo wir gebetet haben, wo wir Gott angebetet haben. Es hat mir gut getan, in dieser Atmosphäre innerlich bei Jesus anzukommen und zu wissen, er ist hier. Er trägt mich. Wenn du merkst, in deiner Alltagssituation, jetzt wird es richtig schwierig. Ich glaube, dann brauchen wir es ganz dringend, dass wir unseren Vater im Himmel aufsuchen, dass wir seine Gegenwart suchen und dass wir mit Menschen zusammenkommen, mit denen wir das gemeinsam tun können. Und wo wir in seiner Gegenwart dann wirklich merken, es wirklich sogar spüren können, er ist da und er stärkt uns in unserem inneren Menschen. Was hat Paulus und Silas getan im Gefängnis um Mitternacht? Mitten in diesen schweren Augenblicken. Sie haben angefangen zu beten miteinander. Sie haben angefangen, Loblieder zu singen und haben hier Widerstand geleistet. Widerstand gegen alles, was sie jetzt runterziehen wollte. Leistest du Widerstand? Stark werden im Herrn, nicht in eigener Kraft, sondern zu sagen, Jesus, jetzt kommt es wieder neu drauf an, jetzt brauche ich dich besonders. Komm in meinem Herzen zum Zug. Wirke du jetzt. Zieht die Waffenrüstung Gottes an. Stefan, du hast sie uns vorgelesen. Wir gehen ja auch nicht in der Unterhose zur Arbeit, oder? Ihr zieht euch schon ordentlich an, wenn ihr loszieht. Und auch heute seid ihr gut angezogen, muss ich schon sagen. Wie ist das geistlich gesehen? Stellen wir uns jeden Tag darauf ein, heute kann wieder eine Herausforderung kommen. Bist du vorbereitet? Wie eigne ich mir diese Rüstung an, von der du gelesen hast, Stefan? Denn unser Kampf, sagt Paulus, ist nicht gegen Fleisch und Blut, auch wenn er oft Menschen dazu benutzt. Wir brauchen die ganze Waffenrüstung, um stehen zu können, nicht weggespült zu werden. Wenn etwas davon fehlt, werden wir verletzbar. Erinnern wir noch, was das Erste war, was wir brauchen in dieser geistlichen Auseinandersetzung. Ein Gürtel mit Wahrheit. Interessant, dass das als erstes kommt. Ganz viele geistliche Auseinandersetzungen finden nicht in erster Linie körperlich statt, dass uns jemand schlägt, dass uns jemand gleich ins Gefängnis schmeißt und uns foltert oder gar sogar umbringen will. Die ersten Auseinandersetzungen, die in der Regel stattfinden, finden hier statt oder auch hier, in unseren Gedanken. Deshalb steht in den Sprüchen Kapitel 4, Vers 23 auch: mehr als alles, was man bewahrt, bewahrt euer Herz, oder anders übersetzt, eure Gedanken. Achtet darauf. Und es ist so wichtig, dass wir die ganze christliche Wahrheit, so viel wir eben können, in uns aufnehmen. Das geschieht, wenn wir die Bibel lesen, wenn wir Predigten zuhören, wenn wir Vorträge hören, christliche Bücher lesen, die gut sind. Auf diese Weise werden wir in die Lage versetzt, Wahrheit von der Lüge Satans zu unterscheiden. Denn Satan ist ein Lügner von Anfang an. Der Vater der Lüge wird er sogar bezeichnet. Und da möchte ich euch aus diesem sehr lesenswerten Buch von C.S. Lewis ein kleines Zitat lesen. Es hat mich immer wieder angesprochen und fasziniert. Dienstanweisung für einen Unterteufel beschreibt die Situation eines noch kleineren Dämons, der zuständig ist, einen Menschen davon abzuhalten, dass er Christ wird. Und als dieser Mann dann doch Christ wird, alles daran zu setzen, dass er im Glauben eben nicht wachsen kann, sondern wieder rückfällig wird und vom Glauben ist vielleicht sogar abfällig. Und so gelingt manches, was er versucht, und manches misslingt, immer mehr misslingt ihm, und er holt sich immer Rat bei einem anderen Dämon, seinem Onkel. Und der gibt ihm Dienstanweisungen, was er jetzt tun muss, um seinen Klienten doch von Gott wegzubringen. Ich zitiere: mein lieber Wormwood, das Beunruhigende in deinem letzten Bericht über den Patienten ist, dass dein Patient keine jener zuversichtlichen Entschlüsse mehr fasst, die seine ursprüngliche Bekehrung gekennzeichnet haben. Keine überschwänglichen Versprechen dauernder Tugendhaftigkeit, wie ich sehe, nicht einmal die Erwartung, für den ganzen Rest des Lebens mit Gnade versehen zu werden, sondern nur noch die Hoffnung auf die tägliche und stündliche Durchhilfe in den täglichen und stündlichen Versuchungen. Das ist sehr schlimm. Für den Augenblick sehe ich nur eine Möglichkeit. Dein Patient ist demütig geworden. Hast du ihn auf diese Tatsache aufmerksam gemacht? Alle Tugenden verlieren für uns an Schrecken, sobald sich der Mensch ihres Besitzes bewusst wird. Das trifft ganz besonders auf die Demut zu. Pack ihn in dem Augenblick, da er wirklich geistig arm ist, und schmuggle in seine Gedanken die angenehme Erwägung ein: wahrhaftig, ich bin demütig geworden. Und fast unverzüglich wird sich der Stolz zeigen, der Stolz über die eigene Demut. Solche Dialoge kommen hier en masse und sind brillant zusammengestellt von C.S. Lewis und helfen ein wenig zu verstehen, was passiert da eigentlich? Was passiert da eigentlich in meinen Gedanken? Und was kommt von Jesus? Was bringt mich ihm näher und was bringt mich weiter weg von ihm? Die Wahrheit, egal in welcher Situation, ist immer das Befreiende. Bleibt in meinem Wort und werdet ihr die Wahrheit erkennen, sagt Jesus, und die Wahrheit wird euch frei machen. Dann kommt der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Das ist die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und uns durch das Werk Jesu am Kreuz zuteil wird. Religion sagt einfach zum Menschen: versucht doch einfach mehr gute Werke zu tun als schlechte. Dann wird es am Ende schon langen. Eine Lüge. Das Gesetz sagt uns: versuch's in eigener Kraft, das alles richtig zu machen. Schaffst du nie. Bringt uns nicht zum Ziel. Gnade, das ist Gerechtigkeit als ein Geschenk empfangen, wo Vergebung Wirklichkeit wird. Wir müssen dem Teufel widerstehen. Ich weiß noch, als ganz junger Christ, wenige Monate bekehrt, hatte ich Zweifel an meiner Bekehrung bekommen, aus dem ganz einfachen Grund, weil ich wieder gesündigt hatte. Und ich mich gefragt habe: bin ich jetzt noch bei Gott oder nicht mehr? Und da kam große Zweifel in mein Herz, kann er mich jetzt überhaupt noch lieben, wo ich wieder gesündigt habe? Und dann kam in meinen Gedanken folgende Schlussfolgerung. Wer ist interessiert, mich von Jesus wegzubringen? In diesem Augenblick. Will Gott mich nicht mehr? Das konnte ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass Gott mich nicht mehr will. Will ich nicht mehr? Nein, das war nicht die Absicht bei meiner Sünde. Ich will nicht weg von Gott. Wer will dann, dass ich wegkomme von Gott? Und dann war es in meinem Herzen klar, es gibt nur einen, der mich wegziehen will von meinem Glauben, von meiner Beziehung mit Gott. Das ist der Widersacher, der Feind, der Satan. Ich glaube, dass wir uns nicht irgendwelchen Gedanken hingeben dürfen, die uns wegbringen wollen von Christus. Jakobus schreibt in seinem Brief, leistet dem Teufel Widerstand, dann wird er von euch fliehen. Sucht die Nähe Gottes, dann wird er sich euch nähern. Ich habe von mir erzählt, Donnerstag vor 8 Tagen hier, Mitarbeitertreff, hören das Gebet. Nähert euch zu Gott, dann nähert er sich zu euch. Und das ist so heilsam, so wohltuend, so stärkend, so motivierend. Aber es braucht die Entscheidung, ich widerstehe. Wisst ihr, wir kommen ja alle irgendwie mal zu Fall. Dann ist es wichtig, schnell wieder aufzustehen. Das geschieht, indem wir Gott sagen, wie sehr es uns leid tut, was wir getan haben. Und dabei die Dinge möglichst so konkret beim Namen nennen, wie es geht. Und dann verspricht uns Gott in seinem Wort, dass er die Freundschaft mit uns wiederherstellt. Sonst verklagt mich der Widersacher. Er hat ja dann ein Recht dazu. Und du willst Christ sein und hast das gemacht? Boah, kannst du vergessen. Und dann beginne ich mich irgendwann selber zu verklagen und selbst zu verdammen, nachdem der Feind angefangen hat. Und da ist meine Beziehung zum Vater gestört. Deshalb ist es wichtig, den Brustpanzer der Gerechtigkeit anzuziehen. Da gibt es ein altes Lied, Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werde eingehen. Nicht meine, sondern seine Gerechtigkeit. Und dann zieht die Schuhe an. Ja, was für Schuhe? Diese Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verkündigen. Da verstehe ich die Bereitwilligkeit von jedem von uns, über das Evangelium zu reden, über Jesus zu reden, Jesus ins Gespräch zu bringen. John Wimber pflegte zu sagen, es ist schwer, still zu sitzen und gut zu sein. Wenn wir ständig nach Gelegenheiten Ausschau halten, die gute Nachricht weiterzugeben, sind wir gut gegen den Feind gerüstet. Das macht was mit uns. Das verändert uns. Ja, und wenn wir mal angefangen haben, in der Verwandtschaft, am Arbeitsplatz, wo auch immer, ganz klar zu sagen, ich bin Christ und deshalb rede ich so oder nicht anders, dann kann das natürlich herausfordernd sein, weil wir merken, die Leute beobachten uns und die wissen, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber in meiner Zeit in der Versicherung war es so, die wissen ganz genau, wie ein Christ zu sein hat. Die beobachten uns. Aber es ist auch ein großer Anreiz. Das vierte Element unserer Waffenrüstung ist das Schild des Glaubens. Damit können wir alle feurigen Geschosse des Bösen auslöschen. Vertrauensvoller Glaube ist das Gegenteil von Zynismus und Skepsis, die sich schon bei ganz vielen Menschen verheerend ausgewirkt haben. Ein Aspekt des Glaubens wurde mal so beschrieben, eine Verheißung Gottes ergreifen und es zu wagen, daran zu glauben und zu sagen, Gott wird handeln. Er hat es versprochen in seinem Wort. Und dann kann Satan Wurfgeschosse des Zweifels auf uns abfeuern, um uns klein zu kriegen, aber mit dem Schild des Glaubens können wir ihm widerstehen. Und dann noch als fünftes den Helm des Heils. Die Errettung wird uns in 3 verschiedenen Zeitformen präsentiert. Wir sind in der Vergangenheit von den Kosten der Sünde befreit worden. Jesus trug die Strafe für uns am Kreuz. Da hat er uns bereits errettet. Aber in der Gegenwart, da werden wir zunehmend von der Kontrolle der Sünde errettet. Sie will uns ja immer noch versuchen, sie will uns immer noch zu Fall bringen. Aber wir werden zunehmend Jesus ähnlicher, zunehmend Überwinder, zunehmend Jesus ähnlich. Und in der Zukunft werden wir einmal ganz von der Existenz der Sünde befreit sein in der Gegenwart Gottes. Das müssen wir verstehen, verinnerlichen, damit die Zweifel des Feindes in unserem Leben kein Recht haben. Wenn der Teufel dich an deine Vergangenheit erinnert, wenn er sagt, so einer warst du, das hast du getan, dann erinnern wir ihn an seine Zukunft. Du hast kein Recht mehr an mir und Christus hat dich bereits besiegt und du wirst für Ewigkeit in der Hölle sein. Und zum Schluss schreibt Paulus, und nehmt das Schwert des Geistes, das ist das Wort Gottes. Jesus verteidigte sich mit Zitaten aus der Heiligen Schrift, als er von Satan versucht wurde. In jedem einzelnen Fall gab er eine Antwort aus dem Wort Gottes, das Satan schließlich sich geschlagen geben musste. Es lohnt sich in der Tat, Verse aus der Bibel auswendig zu lernen. Mit ihnen können wir uns an Verheißungen Gottes erinnern und den Feind damit auch in die Flucht schlagen. Wir sind nicht hilflos diesen Angriffen ausgeliefert. Wir können Widerstand leisten und haben die Verheißung des Sieges. Noch sind wir in diesem Kampf. Noch sind wir in diesen Auseinandersetzungen. Und ich möchte euch Mut machen, heute Morgen euch nicht unterkriegen zu lassen, denn wir haben Jesus auf unserer Seite. Wir haben den Sieger auf unserer Seite. Mit Jesus sind wir immer in der Überzahl. Ich möchte das nochmal mit einem kleinen Clip aus dem Alpha-Kurs unterstreichen. Dauert nicht lang, aber ist sehr stark. Und da möchte ich die Technik fragen, ob das klappen wird. Vielleicht machen wir das Licht aus so lange. Um die jungen Christen darauf vorzubereiten, hey, da gibt es manche Herausforderungen und Kämpfe, die man zu bestehen hat in der Nachfolge von Jesus. Aber mit ihm werden wir sie bestehen und werden seine Kraft erleben. So wie David Beil in der Untersuchungshaft im Gefängnis die Nähe von Jesus erlebt hat wie nie zuvor. Ich habe einen Bericht von Open Doors gehört, von einer jungen Frau in Eritrea, die in einem Container eingesperrt war mit vielen, vielen anderen. Die konnten sich nicht drehen und nicht wenden, die konnten nicht hinlegen, um zu schlafen. Es war eine Wahnsinnshitze und sie war lange Zeit da drin, bevor sie befreit wurde. Und im Bericht hinterher sagt sie, sie hat die Nähe Gottes nie wieder so erlebt, weder vorher noch nachher, wie dort in diesem Container. Gott ist treu. Mitten in den Schwierigkeiten ist er uns so nah und trägt uns durch. Wir brauchen uns nicht zu fürchten. Und doch stecken wir in diesen Kämpfen drin. Und wie ich das für mich vorhin selbst beschrieben habe, brauchen wir es immer wieder neu, in unserem Herrn gestärkt zu werden. Deshalb brauchen wir die Nähe zu Gott. Und Gottesdienste sind so eine Gelegenheit wie heute, dass wir sagen können, ich bin mit meiner Geschichte gekommen, so wie die Miriam gebetet hat am Anfang des Lobpreises. Ich habe meinen Alltag mitgebracht. Und das sind auch schwere Dinge dabei gewesen. Und deshalb sind wir hier am Ende von dem Gottesdienst immer dabei zu sagen, komm und bring das, was du hast, einfach mit, dass wir es gemeinsam an das Kreuz von Jesus bringen. Dass wir dort unsere Lasten, auch unsere Kämpfe, auch das, was manchmal so schwer ist, ablegen können und gemeinsam tragen und erleben, wie er eingreift, wie er neuen Mut schenkt, wie er einen neu stärkt im Glauben. Darum sind wir zusammen. Ich zitiere noch einmal Billy Graham, wie letzten Sonntag am Ende seines Buches Engel Gottes Geheimagenten schreibt er, wenn ich auf mein Leben zurückschaue, dann kann ich mich sehr deutlich an den Augenblick erinnern, als ich zu Jesus Christus als meinem Heiland und Herrn kam. Da war Freude bei den Engeln. Seither habe ich tausende von Kämpfen mit Satan und seinen Dämonen auszufechten gehabt. Und wenn ich mich selbst und meinem Willen völlig Christus ausliefere, wenn ich im Glauben betete, dann hat Gott mich ringsherum verwahrt, dann hat er mich mit seinen Engeln wie mit einem Schutzwall umgeben. Das steht uns zu. Gott ist da. Er ist für dich da. Und jetzt wollte ich den Uli fragen, das habe ich vorher nicht abgesprochen, darf ich mir kurz deine Gitarre ausleihen? Danke, das kann er gar nicht anders, gell? Ich möchte mit euch ein Lied anstimmen. Dabei musste ich in der Vorbereitung gestern noch denken. Es ist die Kraft des Herrn, die auf uns kommt. Es ist die Hand des Herrn, die auf uns ruht. Es ist die Macht des Höchsten, die uns überschattet. Und da kommt der zweite Teil, klatscht in die Hände und jauchzt. Denn er hat entwaffnet den Fürst dieser Welt und hat über die Mächte triumphiert. Mit ihm gehen wir. Seid ihr bereit für dieses Lied?